SR Info. Rundschau.
8 Uhr, guten Morgen, das sind 3 unserer Themen.
In der Regionalbahn aus Trier in Richtung Mannheim am Saarbrücker Hauptbahnhof hat also ein Reisender auf einen anderen Reisenden unvermittelt mit einem Messer eingestochen in den Bereich des Halses.
Das war im Juni und heute beginnt der Prozess gegen den Angreifer.
Es war dann eine große Aufregung, waren dauernd Sirenen zu hören, die Warn-App am Handy ist angegangen und ab Mittag 16 Uhr war dann kein Halten mehr. Die Sandsäcke waren eigentlich Makulatur.
Nach dem Pfingsthochwasser erstellt Querschied nun ein Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept. Und?
Also ich finde das alles sehr unwürdig.
Da ist teilweise gelogen worden, bis die Balken sich biegen.
Diese Wortwahl.
Und darüber bin ich ehrlicherweise erschüttert.
Reaktionen auf das Ausstiegsszenario der FDP aus der Ampel. Das Wetter, noch ist es frostig, aber die Sonne, die bringt es noch auf 4 bis 7 Grad heute. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch. Im Juni ist bei uns etwas geschehen, das wir bis dahin nur aus den Nachrichten kannten. Da gab es einen Messerangriff in einer Regionalbahn hier. Im Bereich des Saarbrücker Hauptbahnhofs ist ein damals 32-Jähriger völlig unvermittelt mit einem Messer auf einen anderen Fahrgast losgegangen. Das Opfer, 21 Jahre alt, wurde schwer verletzt. Sein Angreifer hat sich einige Stunden nach der Messerattacke dann der Polizei gestellt. Heute beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen ihn. Thomas Gerber.
Das Szenario ist beklemmend. Opfer und Täter saßen sich minutenlang im Zug gegenüber. Bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof Saarbrücken zückte der 32-Jährige plötzlich ein Messer, stach offenbar völlig grundlos und unvermittelt auf sein Gegenüber ein. Der 21-Jährige wurde am Hals schwer verletzt, überlebte den Angriff nur knapp. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. Sein Verteidiger hat für heute eine Einlassung angekündigt. Es ist von einem Geständnis auszugehen, denn die Tat ist hinreichend dokumentiert. Überwachungskameras haben die Geschehnisse aufgezeichnet. Im Prozess vor dem Landgericht dürfte es denn weniger auch um die Frage der Täterschaft als um die Frage der Schuldfähigkeit gehen. Der 32-Jährige ist offenbar psychisch krank, ist seit seiner Festnahme in der Merziger Forensik untergebracht. Ein psychiatrisches Gutachten war zu dem Ergebnis gekommen, dass er an einer paranoiden Schizophrenie leidet und offenbar Stimmen hört.
Das saarländische Finanzministerium hat auf die Kritik des Rechnungshofes reagiert. In einer Stellungnahme heißt es, dass etwa die gestiegenen Bestände bei den Sondervermögen auf Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen seien. Der Anstieg der Verschuldung ist demnach unter anderem eine Folge der Transformation im Saarland. Außerdem seien Rücklagen für unplanbare Mehrausgaben, etwa im Energiebereich oder durch Migration, geschaffen worden. In dem gestern veröffentlichten Jahresbericht kritisiert der Rechnungshof unter anderem den neuen Schuldenhöchststand im Saarland. Die Verbindlichkeiten lagen demnach 2023 mit rund 17 Milliarden Euro knapp 3 Milliarden Euro über denen des Vorjahres. Das Hochwasser an Pfingsten hat es nochmal deutlich gemacht. Gemeinden, die noch kein Hochwasser- oder Starkregen-Vorsorgekonzept haben, brauchen dringend eins. Die Gemeinde Querschied will sich da jetzt ranmachen. Dabei sollen auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Und wie das gehen soll, das hat die Gemeinde gestern Abend in einer Auftaktveranstaltung vorgestellt. Und für uns war Lea Kielnecker dabei.
Wassermassen haben in Querschied in der Vergangenheit schon öfter schwere Schäden verursacht. Das Hochwasser- und Starkregen-Vorsorgekonzept soll helfen, sich dagegen besser zu wappnen. Ein Ingenieurbüro soll dafür zunächst Starkregen-Gefahrenkarten erstellen. Dann sind Workshops in 3 verschiedenen Ortsteilen geplant, bei denen Bürger ihre Erfahrungen und Vorschläge einbringen können. Die sollen dann in eine abschließende Liste von machbaren Schutzmaßnahmen einfließen. Dabei geht es nicht nur um Maßnahmen, die die Gemeinde umsetzen muss, sondern auch um die private Vorsorge. Bis Anfang 2026 soll ein verbindlicher Maßnahmenkatalog vorliegen, der dann noch Stück für Stück umgesetzt werden muss.
Das saarländische Verbraucherschutzministerium warnt vor gefälschten Internetshops. Gerade in der Vorweihnachtszeit gäbe es Internetseiten mit günstigen Lockangeboten, zum Beispiel für Weihnachtsgeschenke. Das Ministerium empfiehlt, nicht per Vorkasse zu bezahlen und vor dem Kauf mit einem unbekannten Anbieter erst zu recherchieren, ob es sich um eine seriöse Firma handelt. Luxemburg und das Saarland haben eine Zielvereinbarung bei der kulturellen Zusammenarbeit unterzeichnet. Nach Angaben des Kultusministeriums liegt der Fokus auf der Förderung der freien Szene. Unter anderem ist ein Austausch über Mindesthonorare, grenzüberschreitende Förderprogramme und die Öffnung von Kulturpreisen des jeweils anderen Landes geplant. Ziel sei es, die kulturellen Verbindungen zwischen den beiden Nachbarregionen weiter zu stärken. Diese Zielvereinbarung gilt zunächst für 3 Jahre. Dass die FDP eine Art Drehbuch für ihren Ausstieg aus der Ampel hatte, das wird schon lange vermutet und in den Augen vieler ist das auch längst belegt. Nachdem es immer mehr Berichte darüber gab, ist die Partei gestern in die Offensive gegangen und hat das Papier öffentlich gemacht, um das es so viele Spekulationen gab. Es umfasst 8 Seiten und ist mit D-Day, Ablauf, Szenarien und Maßnahmen überschrieben. Nicht nur die ehemaligen Koalitionspartner haben jetzt Schnappatmung.
FDP-Präsidiumsmitglied Strack-Zimmermann stört sich an der Wortwahl im Papier. Dort ist von einer offenen Feldschlacht und einem D-Day für das Koalitionsaus die Rede. Der Begriff steht für die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Strack-Zimmermann nennt diese Bezeichnungen in der Sache nicht dienlich. Die Tonalität sei nicht nachvollziehbar. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann spricht von einem unwürdigen Verhalten der FDP. Nach ihren Worten zeigt die FDP damit, dass sie nicht regierungsfähig ist. SPD-Generalsekretär Mirsch fordert eine Entschuldigung. Er wirft der FDP-Führung im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Täuschung der Öffentlichkeit vor. Die FDP-Spitze wehrt sich dagegen und erklärt, den Ampel-Ausstiegsplan gar nicht gekannt zu haben. Es sei nur ein Arbeitspapier. Die FDP hatte es gestern veröffentlicht, nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten. Das Dokument im Stil einer PowerPoint-Präsentation beschreibt genau den angedachten Zeitplan für den Koalitionsbruch und eine Strategie, wie man das Regierungsaus der Öffentlichkeit erklären will. Oliver Neuroth, Berlin.
Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut aus der Luft attackiert. Kiews Bürgermeister Klitschko teilte mit, Kampfdrohnen hätten die Hauptstadt bedroht. Abstürzende Trümmer beschädigten demnach eine Klinik und umliegende Gebäude. Das ukrainische Militär meldete Angriffe auf weitere Regionen. Vom Schwarzen Meer kommend griffen Drohnen die Küste bei Odessa an. Auch aus der Stadt Cherson im Süden wurden Explosionen gemeldet. In der russischen Region Rostow wurden nach Angaben des Gouverneurs mindestens 30 ukrainische Drohnen abgewehrt. In einem Industriekomplex sei ein Feuer ausgebrochen. Mit einem großen Streik wollen Italiens Gewerkschaften heute gegen die Haushaltspläne der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Meloni mobil machen. Gestreikt wird unter anderem in Schulen, Krankenhäusern, bei der Post und an Mautstellen der Autobahn. Im öffentlichen Nahverkehr soll es von 9 bis 13 Uhr nichts geben. Im Flugverkehr soll es zwischen 10 und 14 Uhr zu Behinderungen kommen. Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne und Renten sowie mehr Geld für Gesundheit, Bildung und den öffentlichen Dienst. In Deutschland sind Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit 20 und mehr Beschäftigten verpflichtet, 5% der Arbeitsplätze an Menschen mit Handicap zu vergeben. Das ist ein Grundgedanke der Inklusion hierzulande. Aber nun führt die Wirtschaftskrise offenbar zu einem deutlichen Rückschritt in Sachen Inklusion. Das jedenfalls sagt die Aktion Mensch, Sebastian Tittelbach.
Aktuell seien mehr als 177.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Ein Anstieg von 7% innerhalb eines Jahres. Trotz des Fachkräfteengpasses stellten Unternehmen nicht die gut qualifizierten Arbeitnehmer mit Behinderung ein. Das geht aus der gemeinsamen Untersuchung der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institute hervor. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Ostdeutschland und Niedersachsen liegen im Inklusionsbarometer auf Spitzenplätzen. Abgeschlagen sind dagegen Baden-Württemberg und NRW. Besonders in der Privatwirtschaft sehen die Forscher erheblichen Nachholbedarf, denn trotz dieser Beschäftigungspflicht verfehle die Mehrheit der Unternehmen die 5%-Quote und zahle stattdessen eine Ausgleichsabgabe. Fazit: Auch 15 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention mache die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt keine Fortschritte, so die Forscher.
Die Leiterin des Frauenbüros im Saar-Pfalz-Kreis, Birgit Rudolph, erhält heute das Verdienstkreuz am Bande. Sie arbeitet seit 1988 im Frauenbüro im Saar-Pfalz-Kreis. Dort hat sie nach Angaben des Landkreises ein großes Engagement für Frauen mit Migrationsgeschichte gezeigt. Sie ist schon Tradition, die ARD-Kinder-Radionacht. Heute findet diese Gemeinschaftsproduktion zum 18. Mal statt. Sie steht unter dem Motto Grölen in Höhlen. Die ARD-Kinder-Radionacht 2024 gräbt tief. Wieso das so ist, das erklärt Aaron Klein.
In diesem Jahr geht es unter die Erde, in Höhlengänge, U-Bahn-Schächte und Bergwerke. Zum Beispiel mit Reportagen aus der Kanalisation und Geschichten von Höhlenstädten. Dazu viel Musik speziell für Kinder, Mitmachrätsel und Comedy. Bei SR1 startet der Radioabend für Kinder bereits um 19.05 Uhr mit einer Spezialausgabe der Domino-Kindersendung. Ein Reporter berichtet dann von der Wachbleib-Party in der Arnold-Rütter-Grundschule Mandelbachtal. Sie ist eine von rund 40 Schulen im Saarland, die mit Übernachtungspartys an der ARD-Kinder-Radionacht teilnehmen. Das Zuhör- und Mitmachangebot richtet sich an Kinder von 6 bis 13 Jahren.
Dann viel Spaß. In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt beim FC Midtjylland in Dänemark mit 2:1 gewonnen. Die TSG Hoffenheim musste sich dagegen beim portugiesischen Club SG Praga mit 0:3 geschlagen geben. Und in der Conference League hat der FC Heidenheim gegen den englischen Vertreter FC Chelsea mit 0:2 verloren.